Charakter und politische Position sind, das muss ich auch für die eigene Partei sagen, sind nicht immer kongruent.
Wenn du so eine Vision hast, wie schaffst du das in so einem riesigen, sagen wir, System, das ja bei uns gewachsen ist, umzusetzen? Wo fängt man an?
Bei der sorgfältigen Würdigung des Bisherigen. Also das ist gerade Beispiel U-Haft, oder? Ich komme, verstehe von nichts etwas.
Hast du dich zuerst mal einlochen?
Ich habe mich dann später mal eine Nacht einsperren lassen.
Wem würdest du eher vertrauen, dass er dich bei einer Bergtour vor einem Absturz rettet? Der Andreas Glarner oder der Roger Köppel?
Bin dann, durch das, dass ich in Skimmi bin, auf Winterthur, in dieser Zeit so in die linke, feministische Gesellschaft hineingekommen. Und ich bin zu Abend im Turmverein turnen und am anderen Morgen haben wir irgendwie die Welt revolutioniert.
Das ist der Politkuchen. Mit mir, Michael Elsener, Satiriker und Politikwissenschaftler, und der Jacqueline Fehr, Regierungsrätin vom Kanton Zürich. Jacqueline Fehr ist seit 35 Jahren in der Politik. Ich rede mit ihr darüber, wie sie trotz der aktuellen Weltlage immer wieder die Motivation findet, um positiv zu bleiben und Veränderungen anzustossen, wie sie findet, dass man mit den extremen Rechten umgehen sollte und wie sie am Morgen aus dem Bett kommt. Jacqueline Fehr ist Chefin vom Departement des Innern und dem Justizdepartement vom Kanton Zürich. Darum reden wir natürlich ein bisschen über Gefängnis. Wir haben den Talk mit ein paar Leuten im Raum aufgezeichnet und zugelassen. Die Tonqualität ist nicht immer voll ideal. Es gibt das mal leckeren Kuchen. Aber ich hoffe, du fühlst dich trotzdem unterhalten. Viel Vergnügen.
Schön, dass du da bist.
Danke vielmals.
Heute Morgen, wo du verwacht bist, was war dein allererster Gedanke?
Michael Elsner. Nein. Nein, ich bin kein Morgenmensch. Ich weiß es wirklich. Ist es wirklich schon der dritte Wecker? Also ich lasse mich dreimal wecken und habe immer ein bisschen Knusch am Morgen, weil das es ist.
Du musst noch mitzählen, oder?
Ja. Ich habe es auch schon verpasst und dann hat es keinen vierten mehr gegeben.
Was magst du an dieser Morgenstimmung? Ist es die Wärme im Bett oder ist es, dass es noch nicht losgeht?
Ich habe einfach eine Weile, bis ich auf die Tour komme. Ich bin wirklich ein Nachtmensch. Mein idealer Rhythmus wäre, wenn ich um 2 ins Bett könnte und um 9 aufstehen. Mhm. Und mein ganzes bisherige Leben muss ich anders leben, als ich eigentlich gerne würde.
Und du als Chefin, gibt es da eine Möglichkeit, dass du das wie kannst anpassen kannst und sagen, hey Leute, schaut, ihr könnt so lange arbeiten, wie ihr wollt, aber ihr seid wirklich erst um 9 im Büro?
Nein. Ich habe es tatsächlich mal ein bisschen versucht, zu sagen, komm, wir machen die erste Sitzung um 9. Es ist nicht aufgegangen.
Quasi systemisch stärker?
Systemisch stärker,
als die Lebensqualität.
Ja, absolut. Nein, also das schweizerische Frühmorgen arbeiten, das ist halt einfach so. Mhm.
Im Politgeschäft tut es mich auch noch anspruchsvoll. Also deine ganze politische Karriere baut eigentlich darauf auf, dass dich Menschen immer wieder wählen.
So ist es.
Wie fühlt sich das an, wenn man so eigentlich wie abhängig ist, einfach so ein bisschen von der Stimmung der Wählenden?
Oh, schwierige Frage. Also auf der einen Seite ist es lässig, Wahlkämpfe, weil dann interessieren sich die Leute wieder mal ein bisschen für die Politik. Wir haben das gerne gemacht, ich bin gerne unter den Leuten, ich diskutiere gerne, das ist immer auch eine gute Zeit.
Was machst du an meinen Äpfel verteilen, oder?
Ich glaube, ich habe schon alles, irgendwie Schöckeli und Äpfel und Blumen und was man so. Also man kommt immer etwas über. Aber wirklich auch die unvermittelten Gespräche und ich meine, da lernt man auch viel. Ich denke mir, wenn ich so an meine ersten so Strassenaktionen denke, das bin ich manchmal so, habe ich mich so richtig heftige Diskussionen verwickelt und mit der Zeit lernt man das ein bisschen mit mehr zulassen.
Du drückst
und
einfach ein Gipfel ins Maul.
Nein, einfach, dass ich, also man merkt einfach häufiger, dass das Bedürfnis ist, das zu sagen, nicht unbedingt eine Antwort überzukommen. Und das ist so etwas, wo man mit der Zeit viel mehr halt auch lernt. Am Anfang, also mindestens ich habe am Anfang immer so ich muss liefern, ich muss Antworten geben, ich werde befragt, quasi ein Test hat die, weiss die, nein. Und mit der Zeit merkt man, nein, es ist wirklich einmal ein Bedürfnis, dass einem zugelassen wird. Mhm. Und das hat sich stark verändert. Aber das ist etwas anderes, wollte ich wissen. Wie fühlt man sich bei den Wahlen? Es ist schon auch das Ohnmachtsgefühl, das ist so ein bisschen das wehrlose Gefühl, weil man weiß ja auch in der Politik, was gesehen wird, ist sicher nur ganz ein kleiner Teil vom Eisberg, wo man macht und es für einen steht und schafft. Und Der Eisberg wird auch in der Öffentlichkeit ein bisschen umgemalt. Man hat nicht immer das Gefühl, man werde so abgebildet, wie man sich selber sieht, logischerweise. Es gibt ein bisschen ein Ohnmachtsgefühl und man ist dem schon auch immer wieder ein bisschen ausgeliefert. Mhm.
Also das vielleicht hat das manchmal plötzlich vielleicht auch Nebensächlichkeiten plötzlich
sehr
groß gekocht
werden. Hat aber natürlich auch eine starke Veränderung gegeben. Also wo ich angefangen habe, hat es kein Handy gegeben. Und jetzt sind wir auf den sozialen Medien. Und ich muss sagen, ich beneide die Leute, die jetzt so eben als Nationalratsmitglieder, beneide ich eigentlich nicht, weil die quasi dauernd die Eigenproduktion noch viel, viel mehr notwendig ist. Auch um gewisse Sachen auch überschreiben, die über einem geschrieben werden. Und es wird erwartet. Und man bespielt da alles. Und das ist schon sehr anspruchsvoll.
Was hast du heute als Regierungsrätin schon verändert?
Ich habe vielleicht tatsächlich. Ich habe eine Gruppe von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten getroffen, die so in einem. Sich vorstellen mal in der Staatsanwaltschaft eine Führungsposition zu übernehmen und sich so ein bisschen mit dem auseinandersetzen. Und das ist quasi wie so ein Reflexionsmorgen, was das braucht und ist das etwas für mich. Und da bin ich ein Teil dabei gewesen, dann noch eine Stunde für ein Gespräch. Und ich habe vielleicht bei der einen oder anderen wirklich dann noch so das Impuls gegeben, wo sie gesagt hat, das mache ich. Das ist lässig, mehr Verantwortung übernehmen, mehr fürs Ganze schauen, mich da weiterentwickeln. Mhm. Wenn ich das geschafft habe, würde mich das freuen.
Mhm. Wie früh muss man als Staatsanwältin aufstehen?
Das habe ich nicht gefragt.
Also hast du auch nicht erzählt?
Nein, aber es ist natürlich auch ein 24-Stunden-Betrieb, die Staatsanwaltschaft, natürlich nicht für alle, oder? Aber das ist auch ein Betrieb, der rund um die Uhr eine bigge Organisation braucht. Und gerade Verbrechen passieren noch häufig nicht in den Bürozeiten.
Ah, das haben sie noch an sich,
ja, die
Schlawiner immer in der Nacht. Genau. Also nach der zwei, wenn Jacqueline Fier auch schon schlafen ist, erst dann passiert es.
Genau.
Also, wenn du von Verbrechern redest, kommen wir natürlich gerade so jüngste Schlagzeilen in, sind die Bad News, wo man irgendwie hört und man zum Teil irgendwie liest, oh yes, was passiert gerade in den USA, Verbrechen an der Demokratie. Mhm. Wenn du all das wahrnimmst, was in unseren News quasi auf uns hineinprasselt, wie schaffst du es, nicht pessimistisch zu werden?
Schon auch immer wieder mit einem Blick zurück. Und
was schon alles passiert ist.
Und es auch schon ganz schwierige Zeiten gegeben hat. Und ich glaube, also schon auch wichtig ist, dass wir uns nicht selber in ein Gefühl reden, wir erleben das erste Mal ein USA, das imperialistisch ist, oder das erste Mal Kräfte, die Demokratie angreifen. Und das hilft schon, das einzuordnen, weil es ist eine anspruchsvolle Situation. Es leiden auch ganz, also wirklich zahlenmäßig sehr, sehr viele Leute unter dieser Willkür, unter dieser Art von Politik, verlieren ihre Jobs. Und in den USA Job verlieren ist ja nicht eine Arbeitslosenversicherung und ein Wiedereingliederungsprogramm und so. Leute werden ausgeschafft, Leute werden hinhaftiert. Also es ist ernst, hat ganz heftige, konkrete Auswirkungen. Wenn man zurückschaut in die Zeit, hat es mindestens so schlimme Situationen auch schon gegeben und wir haben uns daraus bewegt. Das heisst, man kann die auch überwinden.
Ich weiss einfach nicht, wie lange es geht.
Man weiss nicht, wie lange es geht. Das Einzige, was wir wissen, ist, man könnte uns dagegen wehren und man könnte uns als Zivilgesellschaft dagegen wehren. Das hat uns die Geschichte gelehrt und wir haben enorme Fortschritte gemacht. Wenn ich so denke, in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, da sind noch Militärdienstverweigerer eingesperrt worden. Da sind noch Linke im Kanton Zürich war verboten gewesen, Lehrer zu sein, wenn sie in einer Gewerkschaft oder in einer sozialdemokratischen Partei waren. Da sind noch Cincera hat noch Fische geführt, wo irgendwo die Leute, ein privater Mensch, der einfach Fische geführt hat, wo sich Unternehmen bei ihm informiert haben, was ist das für ein Typ, kann ich den anstellen? Man vergisst, man vergisst vieles auch, aber es ist gleich wichtig, dass man uns daran zurückerinnert. Es gibt ja den Film von Michal Lewinsky, Moskau einfach. Es lohnt sich, den zu schauen, weil das ist nicht 7 Generationen her, das ist meine Kindheit, Jugend, wo wirklich einfach noch solche Zustände herrscht haben, in unserem Land, wir haben es überwunden.
Also Ich habe häufig den Eindruck, wir denken dann auch so Geschichten, so ein bisschen als Fortschrittsgeschichte. Ja. Man hat immer mehr Recht, immer mehr Freiheit. Ja. Hast du momentan nicht auch ein bisschen Schiss, dass es eigentlich auch wieder so, dass einfach vieles wieder wie so ein bisschen retour geht?
Ja, man muss einfach auch genau sein. Es gibt trotz allem immer noch Fortschritt parallel.
Also man kann sagen, es gibt auch technologische Fortschritt, aber
auch gesellschaftlicher
demokratiepolitischer Niedergang.
Also so. Sicher, also Demokratie ist sicher massiv unter Druck und wir haben tatsächlich, also dort anfange ich, es hat einen Standpunkt gegeben mit der Barbara Bleisch und der Julie C. und ich finde, sie haben da innen wirklich sehr viel. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mache, Standpunkt hören, hier und da. Sie haben das wirklich sehr gut hergeleitet. Auch die Julie C. sagt, wir müssen uns immer bewusst sein, es hat noch nie eine bessere Zeit gegeben wie heute. Mhm. Also so viele Möglichkeiten und so viel Emanzipation und so viel Befähigung von uns, auch aus unserem Dasein, selbstverständlich Bürgerin, Bürger zu sein, können mitwirken, sich für freie Meinungsäußerung einzusetzen und das auch zu nutzen. Das ist nicht, dass wir irgendwie schon mal im Paradies gewesen wären und jetzt fängt die Hölle an. Wir sind in einer guten Situation, wir haben aber auch eine Verpflichtung, die jetzt zu nutzen und uns nicht mit dem Maus vor der Schlange zu bewegen oder einfach irgendwie sagen, es ist jetzt einfach so schlimm und man kann gar nichts mehr machen. Das ist nicht die richtige Antwort.
Mhm, das finde ich spannende Perspektive. Also gerade wenn man kann sagen, im Mediensystem wird tendenziell so ein bisschen die schlechte Nachricht belohnt, ja, ist es eigentlich umso wichtig zu sagen, hey, betonen auch das, was wir sehen, was positiv ist.
Ja.
Oder auch so, ich probiere zum Beispiel mit meiner Politcomedy, mehr Menschen dazu zu bringen, wieder abstimmen und wählen, weil ja eigentlich von uns nur noch 45% mitmachen, 45% nicht mehr dabei sind. In deinem Departement gibt es ja auch eine Abteilung, die sich um das kümmert. Das ist auch dir ein Anliegen, so Partizipation, Stärken. In der Schweiz gibt es zwei Rezepte, wo kannst du sagen, das hilft, das müssen wir machen, damit wieder mehr Leute an die Urne gehen.
Ich glaube, man darf es nicht so fokussieren auf die institutionelle, also natürlich am Schluss ist das auch wichtig, oder nicht, Schluss ist vielleicht das falsche Wort, das ist auch wichtig parallel. Es gibt aber auch ganz viele breite politische Engagement. Ich habe letztens mit einer langen Weggefährtin darüber geredet und sie hat gesagt, vielleicht müssen wir auch einfach wieder anfangen, uns im Konkreten zu engagieren. Und das klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber sie macht jetzt, also sie organisiert jetzt in ihrem Stadtteil einen neuen Verein zur Biodiversität. Weil, das habe ich schon auch erlebt in den 90er Jahren, ich bin stark so politisiert worden mit dem konkreten Engagement, das Frauenhaus aufbauen, eine Opferhilfe irgendwie auf die Beine zu stellen, in der Drogenpolitik konkrete Modelle mitzuhelfen, in einem Verein mitzumachen, nicht das, ich bin nicht Ärztin, aber vielleicht Trägerverein etc. Und das ist sicher ein Rezept, wenn man realisiert auch, dass das ganz konkrete Engagement ein essentieller Teil von der Politik ist. Oder auch an solche Veranstaltungen kommen, nicht wegen uns, sondern rausgehen, unter die Leute gehen, miteinander reden, sich als Gesellschaft erleben. Das ist schon ein wichtiger politischer Akt. Mhm.
Mit anderen, also anderen auch zuhören, andere Meinungen anhören. Ich finde es aber schon auch noch herausfordernd in der heutigen Zeit, wo man sieht, so, also die extreme Rechte, die immer stärker wird. Was würdest du sagen, was wäre ein idealer Umgang mit Vertreterinnen, sei es in der Politik oder auch in der Bevölkerung, die ein extrem Rechtsgedanken gut haben?
Sich nicht auf die zu fixieren. Ich vielmal tue ich so die Sachen wie in konzentrischen Kreis irgendwie erklären. Im Zentrum finde ich jetzt in dieser Frage, das klingt auch ein bisschen blöd, sind das so die Menschen, wo ich mich zugehörig fühle. So, sorgfältig umgehen miteinander, wo irgendwie wissen, was die Errungenschaften der Zivilisation sind, denen Sorge geben und so. Und ganz an den Rändern sind wirklich hardcore menschenverachtende, meistens ja sehr selbsthassende Leute, die eine Art wie unerreichbar sind. Und das Wichtige ist die dazwischen. Also, dass die nicht irgendwie rausgezogen werden und aufgeben und am Schluss auch irgendwie noch mehr so werden, weil ihre konkreten Anliegen auch gar kein Gehör finden. Und das finde ich, zuzuhören dieser mittleren Gruppe, was bewegt sie denn so, wenn sie sich so enervieren über Migrationspolitik? Was ist denn das, wo sie findet, werde ich von ihnen zu wenig wahrgenommen oder drohen sie zu verlieren oder frustriert sie aus irgendeinem Grund. Und das ist eben das Konzept von der Teilhabe. Wie bringen wir eine politische Diskussion her, wo verschiedene Leute, vielleicht nicht die ganz aussen, wo man ein bisschen muss auch sagen, ja, okay, sondern die, die sich vertreten fühlen an diesen Tisch, wo entschieden wird. Darum ist die Vielfalt in diesen Gremien auch wichtig. Und auch Kommunikation. Es soll keine Monopolregierungen geben, sondern die Leute sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Anliegen und die sollten spüren, dass sie vorkommen, wenn der Gemeinderat über ein Projekt entscheidet, dass ihr Anliegen irgendwie Gegenstand ist von diesen Überlegungen. Mhm. Wie, das ist zentral.
Wie, wenn du das sagst, wer zu welchen Kreisen gehört, wie findest du heraus, wer zu welchem Kreis gehört?
Es hat vielleicht damit zu tun, dass ich selber in so einem zweihändigen Umfeld aufgewachsen bin. Ich bin familiär, komme ich aus so einem BGB-Umfeld, also Vorläufer-SVP-Umfeld, so Bauern, Gewerbler, die sind so bei Schlatt, bei Diessenhofen zuhause und
dann bist du noch vom Karren gefallen.
Ich bin ein bisschen vom Karren gefallen, genau.
Was ist passiert?
Und komme gleichzeitig, mein Vater selber ist ungelehrter Magaziner, also ein Arbeiter, also ein bisschen prekäre Situation. Ich habe eine Mutter, die sehr emanzipiert war von ihrem Wesen. Das ist einfach eine reaktante Persönlichkeit, die lässt sich nicht gerade alles gefallen und so. Und bin dann, durch das, dass ich ein Skimmi bin, auf Winterthur in dieser Zeit so in die linke, irgendwie feministische, für die Liberalisierung von Cannabis, was auch immer die Themen waren, sind in die Gesellschaft hineingekommen. Und ich bin zu Abend im Turmverein turnen und am anderen Morgen haben wir irgendwie die Welt revolutioniert. Und zu Abend haben die im Turnverein gesagt, die Linke in Zürich, die müssen wir mal alle abschlagen, wir Turner müssen mal auf Zürich. Und am anderen Tag war ich mit denen, die die Demo geplant haben, oder? Und das, oder zum Beispiel beim ersten Frauenstreich, das ist eine wahre Geschichte, oder? Beim ersten Frauenstreich, 14. Juni, 71 war es, glaube ich, bin ich am Morgen am Frauenstreik gewesen und am Nachmittag zu Luzern an den Eidgenössischen Frauenturmtag.
Du hast dir aber voll gegeben.
Und das hat mich schon geprägt, oder? Also, ich glaube schon zu wissen, wie es dort schmeckt und wie es da schmeckt. Also, das ist vielleicht auch jetzt ein bisschen anmassend, aber ich habe schon das Gefühl, ich habe ein gutes Gespür auch, für dass die Leute nicht per se einfach böse sind oder recht sind oder so, sondern dass es sich schon auch lohnt, herzulassen.
So, in beiden Felder reinblicken.
Ich bin nicht schizophren geworden. Ich habe einen relativ klaren Kompass.
Es freut mich jedes Mal, wenn ich von einer Person lese oder höre, die sich dank dem Politkuchen mehr für Politik interessiert. Damit es den Podcast weiterhin gibt, du kannst es möglich machen mit einem Beitrag via Twint auf 078 227 55 22. Die Nummer findest du auch in den Shownotes. Danke vielmals.
Wie geht es dir, wenn die Leute heute einfach so sagen, ah, schau da, die Fähre ist halt so eine Linke, dich in so eine Schublade reindrücken?
Schade, dass sie mich nicht kennen, denke ich dann, ja. Mhm. Also das wundert mich immer wieder, dass die sich da, aber ganz offensichtlich, hat man auch, also nehme ich ja nicht aus, ich tue die Leute auch schubladisieren, aber ganz offensichtlich muss man ein bisschen Ordnung haben auf der Welt, dass man die Welt begreift und das gehört halt ein bisschen zu, dass man die Leute ein bisschen zuteilt. Und da gehöre ich jetzt zu den Linken, weil ich natürlich für meine Anliegen pointiert einstehe, weil wenn man als linke Frau Mehrheiten will, dann wird einem das nicht geschenkt, oder? Das ist ein intensiver Kampf, wenn ich eine Mutterschaftsversicherung will, mehrheitsfähig machen. Dann kann ich nicht zuhause ausschlafen und das Gefühl haben, ich bin jetzt mit allen lieb und niemand brüskiere ich und alle finde ich jetzt nur super.
Du musst schon nach dem ersten Wecker aufstehen.
Ja, dann muss ich nach dem ersten Wecker aufstehen. Und dann gibt es eben, dann braucht es wie ein grosses Repertoire, wie eine Orgel. Man muss ganz viele Register ziehen. Mit den einen muss man sehr fürsorglich sein, mit den anderen muss man Konfrontation suchen. Dann muss man wieder mal einen Punkt setzen und sagen, da ist fertig, bis daher. Dann muss man wieder viel Verständnis zeigen, wo man halt so ein bisschen mit allen Wasser gewaschen ist, immer so mit allen Instrumenten sich können den Weg suchen und die Mehrheiten irgendwie bilden. Weil,
wie schnell findest du bei einem Menschen, wie er tickt?
Ich glaube, ich habe dort glücklicherweise ein gutes Sensorium.
Also wenn du mich müsstest überzeugen, wie würdest du es machen?
Ich würde dir auch viel zulassen und einmal dich zuerst ein bisschen hören, erzählen, wie du das, also was dich so bewegt in dem Innen. Und bei dir würde ich wahrscheinlich eher mit der Vernunft, mit dem Argument versuchen.
Mhm. Stimmt, ich so positiv, ja. Das nicht quasi
nicht umarmen.
Ein Frauenturnerschlägel anwendest für mich. Finde ich sehr spannend, also, wenn du ja in deinem Beruf dich wahrnehmen, auch als doch eine der seltenen Ausnahmen von einer visionären Politikerin, wo ich finde, okay, die Person, die schaut so in die Weite, wo man halt dann manchmal auch aneckt, gerade in der Schweiz, glaube ich, weil wenige in der Politik wirklich eine Vision haben, sondern mehr halt erledigen. Wenn du wirklich eine Vision hast, wie eben, hey, du willst Mutterschaftsversicherung einführen oder die ganze Untersuchungshaft, die du umkrempelt hast, wenn du so eine Vision hast, wie schaffst du das, in so einem riesigen, sagen wir, System, das ja bei uns gewachsen ist, umzusetzen? Wo fängt man an?
Beim Verstehen. Also was ist der Grund, warum es bisher so war? Und bei der sorgfältigen Würdigung des Bisherigen. Also das ist gerade Beispiel U-Haft, oder? Ich komme, verstehe von nichts etwas, lass mir das...
Hast du dich zuerst mal einlochen? Cannabis konsumiert?
Ich habe mich dann später mal eine Nacht einsperren lassen.
Ah, wirklich, das hast du gemacht?
Ja, genau. Bei der Eröffnung des Gefängnisses im POZ. Das ist wirklich so. Es war Sommer 15, gewesen. Das war sehr ein heißer Sommer. Gewesen. Wir hatten irgendein Gespräch über Untersuchungshaft. Es hat dort schon Berichte gegeben, wo die Schweiz vorgeworfen hat und dem Kanton Zürich vorgeworfen hat, dass das eigentlich nicht mehr geht, wenn wir das machen. So 23 Stunden einsperren, 1 Stunde Hofgang. Und haben so gesagt, und dann sagt einer, der an dem Tisch sagt, irgendwie, ja, im Moment ist die Stimmung wirklich sau schlecht, weil sie können ja einfach nur einmal gut duschen. Und sie war über 30 Grad gewesen. Dann habe ich irgendwie gedacht, was, nur einmal gut duschen? Also, da ist ja schon klar, dass alle irgendwie auf Zack sind und nur hässig miteinander und niemand mehr irgendwie, weder denen, die angestellt sind, noch denen, die inhaftiert sind, auch noch halbwegs wohl ist. Ja, man ist unwürdig, man ist kein Mensch mehr, also, kann ja nichts Gutes entstehen. Und habe mich dann aufgrund von dem angefangen zu erklären lassen, bin vor Ort schauen, habe das, was sind die Gründe dafür, an Schichtplänen, wie müsste man denn und so.
Dann hast du dich mit den Duschplänen von dem Gefängnis
auseinandergesetzt? Mit den Schichtplänen, hat gesagt, was hindert euch denn das, euch mehr, also die Schichten, die Wege, es kann nur eine Gruppe miteinander, dann müssen alle anderen eingesperrt sein in dieser Zeit, also so halt alles müssen lernen. Und dann war es halt aber gleich dann so, gewesen, dass die Leute weggemerkt haben, da kommt jemand, wo man auch über Veränderungen reden darf. Und wo sich interessiert. Also man muss sagen, meine Vorgänger haben wahnsinnig viel Gutes auch gemacht, aber für Gefängnis hat sich schon länger niemand mehr richtig interessiert. Und das ist für die Leute, glaube ich, allein schon das ist irgendwie wehlässig gewesen und haben angefangen, ihre Ideen, die sie schon lange haben, anfangen zu präsentieren. Man könnte doch, man sollte doch, wäre es denn nicht besser? Und das ist der entscheidende Punkt. Man muss die Leute gewinnen, es muss Ownership, ein bisschen technisch gesagt,
quasi ihres Projekt wird.
Ich kann nicht vom Verwaltungsgebäude, in meiner Direktion, Departement, arbeiten 2400 Leute. Also
du kannst wirklich nicht um jedes Duschen
kümmern. Nein, und ich, eben genau. Ich weiss nicht, wie man ein Gefängnis führt. Oder? Ich kann schlaue Fragen stellen, ich kann ausdrücken, man darf Ideen bringen, ich kann eine Kultur entwickeln, wo man wirklich Potenzial auf den Tisch legt, wo man sich an Fachleute sich versteht und will den Bereich mitgestalten. Und dann fängt sich das sehr, sehr schnell an entwickeln und das ist der entscheidende Punkt.
Mhm. Ist das so ein Riesenprojekt, eigentlich dann zu Boden bringen,
zu reformieren? Wo die Leute dann anfangen, übernehmen und eben auch aus dem Betrieb heraus anfangen, die Ideen zu entwickeln. Und dann ist es nicht verordnet und es gibt keinen Widerstand, sondern sie sind dann in der Verantwortung und können es dann so gestalten. Und ich muss dann für die Ressourcen sorgen, ich muss schauen, braucht es irgendwo eine rechtliche Anpassung, ich muss irgendwie einfach meinen Job, das politische, den politischen Rahmen, ihnen ermöglichen, wo sie es drin machen können. Das ist dann die Arbeitsteilung.
Manchmal gibt es so einen Moment, wo man nur entweder oder entscheiden kann.
Ja.
Ich würde mit dir gerne ganz kurz entweder oder Fragen besprechen. Jacqueline, mit wem würdest du lieber eine Woche in die Ferien? Mit dem Ernst Stocker oder mit dem Mario Fehr?
Mit dem Ernst Stocker.
Warum?
Wir haben es irgendwie gut miteinander. Er ist so ein Handschlagpolitiker. Man muss sich mit einem Finanzdirektor immer mal wieder einigen, irgendeinen Stellenplan oder irgendetwas. Oder wenn man ein Projekt finanziert, gerade letzte Woche. Und dann gibt es so ein bisschen Fight um Argument. Und er hat ja auch etwas Mürrisches.
Und das gefällt dir noch?
Das gefällt mir noch. Und dann sage ich, Ernst, du musst jetzt nicht verrückt werden. Jetzt müssen wir über das reden und so. Und er ja auch.
Ich kann mir das gerade vorstellen.
Wir vertragen uns gut.
Mit dir habe ich
irgendwie, genau.
Du lässt ihm dazu, gibst ihm vielleicht noch ein Kompliment. Du musst wirklich am schönsten
auf dem ganzen Regierungsrat. Oder ich sage, hey, musst jetzt nicht verrückt sein auf mich. Du musst jetzt einfach machen. Und irgendwann kommt dann, okay, dann machen wir das so, gut, ist okay. Und dann sage ich, also kann es manchmal um Beträge gehen oder so, dann tun wir ein bisschen am Schluss noch, einfach am Schluss so.
Wenn die Wasserrechnung kommt vom Gefängnis, dann.
Einfach so der Handschlag am Schluss, okay, so machen wir es. Mhm.
Nächste Entweder-oder-Frage.
Das ist jetzt eine lange Antwort.
Nein, ich finde es super, die Hintergründe zu kennen. Jedes Mal, wenn ich jetzt den Ernst Stocker sehe, ich werde ihn anders wahrnehmen. Wem würdest du eher vertrauen, dass er dich bei einer Bergtour vor dem Absturz rettet? Der Andreas Glarner oder der Roger Köppel?
Ehrlich gesagt. Hast
du es versichert?
Also, es tut mir jetzt wirklich leid, aber ehrlich gesagt, das sind zwei Narzissten, die glaub, nicht viel anders sehen als sich selber. Also die würden glaub, nicht realisieren. Aber ich kann eine andere Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, also Gietzendanner ist vielen noch ein Begriff, oder? Und als ich im Nationalrat war, bin ich sehr, sehr lange in der Verkehrskommission, er auch.
Natürlich.
Genau. Und wir haben ja auch so, also wir haben auch so eine, also nicht auch, wir haben auch, also wir haben auch so ein Verhältnis gehabt, wo wir uns so wenig geschenkt haben. Weil ein Onkel von mir ist auch Lastwagenfahrer, also ich weiss auch ein bisschen, wie das dort dazu
und her geht. Wie hat der Gietzendanner gemurrt?
Anders, so ein bisschen kläffender so. Genau. Jedenfalls. Haben wir es aber gleichzeitig auch immer wieder gut gehabt. Er hat mir auch immer wieder einen Schock gebracht und irgendwie gesagt gehabt,
das ist seine Strategie.
Ja, du musst ein bisschen mehr.
Der Jacqueline muss Schock
geben. Du musst ein bisschen mehr essen. Du gehst zum Leim aus und ich irgendwie wie bitte. Und so, also irgendwie so auf der menschlichen Ebene so okay und bei Politik wirklich nicht viel Gemeinsames. Aber da bin ich immer sicher gewesen, wenn ich ohnmächtig wäre, wäre einer von den ersten, der kommt. Ich habe es immer wirklich spannend gefunden. Charakter und politische Position sind, das muss ich auch für die eigene Partei sagen, sind nicht immer kongruent. Also von nicht jedem Genossen hätte ich erwartet, dass er mir sofort käme helfen. Auch weil, weil es auch bei diesen Narzissten gibt, die sich irgendwie gar nicht recht um die Welt kümmern können.
Würde dir Daniel Josic helfen?
Das würde ich Steffen nie anders sagen als ja, selbstverständlich. Nein, aber eben so Leute wie Gietzendanner zum Beispiel, das ist, im Herzen ist das ein aufrichtiger Mensch. Er vertritt einfach eine falsche Politik, aber er ist ein aufrichtiger Mensch. Und das habe ich in der Politik bis heute, finde ich das immer wieder spannend und auch schön, dass man so Leute irgendwie, dass man das einfach auch erlebt.
Letzte Entweder-oder-Frage. Mit wem würdest du lieber für einen Tag lang im Lift eingesperrt sein? Mit Tamara Funicello oder mit der Jacqueline Badran?
Mit der Tamara. Weil Jacqueline Badran ist. Nein, ich mache beide wahnsinnig gut. Ich habe ja gerne so ein bisschen eckige Menschen. Und darum mag ich die beiden auch sehr gut.
Aber doch für im Lift innen doch lieber Tamara?
Ja, es ist einfach. Ich hätte. Ja, irgendwie. Ich könnte auch mal etwas sagen.
Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu talken. Einen Applaus für Jacqueline Fehr.
Das war es vom Politkuchen mit mir, Michael Elsner und der Jacqueline Fehr, Regierungsrätin vom Kanton Zürich. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis bald.